die zu Hause an ihren Fernsehempfängern. Und heute werden wir dieses Thema, was ich vor ein paar Wochen eben in der Berechenbarkeit ausgelassen habe, die verschiedenen funktionalen Berechenbarkeitsbegriffe, primitiv, rekursiv, myrekursiv, werden wir beenden und sind damit auch am Ende des Standardvorlesungsstoffs angekommen. Und nächste Woche werde ich dann zwei Dinge machen, die typischerweise nicht in der Vorlesung behandelt werden, die aber zur einen Hälfte auch tatsächlich in dem Buch von Schöning zu finden sind, nämlich die Unvollständigkeit der Arithmetik. Und das zweite wird sein, die Kodierung von einem Fragment der Arithmetik, also der arithmetischer Formeln, in endliche Automaten. Das sind beides Themen, die nicht mehr klausurrelevant sind. Dazu wird es auch keine Aufgabenblätter geben. Sie sollten nur kommen, wenn Sie sich für das Themengebiet insgesamt interessieren. Ansonsten ist es besser, Sie gucken sich nochmal alte Hausaufgaben und Übungsaufgaben an. Gut. Das war genug der Vorrede. Und jetzt eben nochmal kurze Erinnerung, was das Hauptthema letztes Mal war. Das war dieser Äquivalenzbeweis zwischen primitiv-rekursiven Funktionen und loop-berechenbaren Funktionen, was man im Endeffekt als Compiler zwischen zwei Programmiersprachen auffassen kann. Und jetzt sollte ich hier erstmal das noch umdrehen. So. Und in der einen Richtung, nur nochmal zur Erinnerung, das war die loop-berechenbaren in die primitiv-rekursiven Funktionen. Und da hatten wir, ja, wo war es? Hier, Entschuldigung, das war das, die Loop nach primitiv-rekursiv. Wo war denn da die Kodierung? Genau. Da haben wir diese Kodierung von allen Variablen des Loop-Programms in eine einzelne Zahl benutzt und haben dann praktisch den Gesamtzustand des Loop-Programms in einer Zahl kodiert und hatten dann die primitiv-rekursiven Funktionen waren dann immer nur auf einzelnen Zahlen, aber in Wirklichkeit auf dem Gesamtzustand, den sie dann wieder mit Dekodierfunktionen rauslesen konnten. Ich glaube im Endeffekt, also ich bin da der Konstruktion von Uwe Schöning gefolgt, ich glaube im Endeffekt, es ist komplizierter, als es sein muss. Ich glaube, was man stattdessen machen könnte an der Stelle ist, dass man für jede einzelne Variable eine Funktion hat, die die Zustandstransformation in jedem Schritt des Loop-Programms berechnet. Und dann ist die Zustandstransformation des Gesamtzustandes sind einfach all die Einzelfunktionen zusammengefasst. Das heißt, man muss diese Kodierung in eine einzelne Zahl gar nicht machen. Man kann wahrscheinlich auch einfach k Variablen, wenn das Loop-Programm k Variablen hat, die in eine Zahl rein zu kodieren, könnte man wahrscheinlich auch mit K-Funktionen hantieren, die jeweils das Update-Verhalten des Loop-Programmes bei einem Schritt kodieren. Aber Schöning hat das eben mit der Kompaktifizierung in eine einzelne Zahl gemacht, was technisch auch durchaus interessant ist, dass man das machen kann. Umgedreht, primitiv-rekursiv nach Loop, dass man also diese rekursiven Funktionen mit Loop-Programmen, also mit Vorschleifen berechnen kann. Da würde ich gerne nochmal auf einen Punkt eingehen, und zwar nicht die Basisfunktion und auch nicht die Komposition, sondern die Übersetzung der primitiven Rekursion. Das heißt, ich habe eben eine primitiv-rekursiv definierte Funktion, wie sie da steht, und möchte jetzt ein Loop-Programm haben, was die gleiche Funktionalität hat. Und ohne dass wir da jetzt nochmal genau in die Details reingucken, die Behauptung war letztes Mal, und die Behauptung stimmt, dass man diese primitiv-rekursive Funktion da oben äquivalent als ein solches imperatives Programm darstellen kann. Jetzt habe ich dazu eine intuitive Frage, was man ja bei der funktionalen Programmierung lernt. Wenn Sie rekursive Funktionen haben, dann übersetzt man die typischerweise in ein Programm, was ein Stack benutzt, ein imperatives Programm. Es sei denn, die Funktion ist tail-rekursiv. Diese Funktion f ist aber nicht tail-rekursiv. kursiv. Hier ist F auf der linken Seite und hier rechts taucht das F eben nicht ganz außen nur auf, sondern innerhalb einer anderen Funktion H. Das heißt, das Standardübersetzungsschema eines, also ein Compiler von einer funktionalen Programmiersprache würde da höchstwahrscheinlich bei jedem Aufruf von F ein Stack-Element allokieren. Wir können das aber einfach hier in ein Loop-Programm übersetzen und da ist kein Stack und der ist auch nicht da irgendwo versteckt. Was ist der, warum geht das hier und warum geht das im Allgemeinen nicht? Was ist das Spezielle an der Situation, die wir hier haben? Warum kann ich das Stack frei übersetzen? Genau, wir wissen zwei Dinge. Wir wissen erstens den Startpunkt und wissen damit genau, wie oft, wir wissen den Startpunkt und wissen damit genau, wie oft die Rekursion abgerollt werden wird. Das ist ja im Normalfall bei einem funktionalen Programm nicht der Fall. Sie haben halt rekursive Aufrufe, die sogar im schlimmsten Fall gar nicht terminieren, oder jedenfalls wissen Sie nicht, wie lange die brauchen. Aber wenn Sie genau wissen, wir fangen bei n an und machen genau n Abrollungen und bei 0 hören wir auf, dann können Sie natürlich gerade auch umgedreht berechnen und das ist das, was dieses Loop-Programm macht. Das fängt von 0 unten an und dazu braucht es keinen Stack, sondern dann hat es eben den Startwert und wickelt um den Startwert immer nur noch einen weiteren Aufruf der Funktion h drumherum. Und das ist genau, was uns hier hilft, den Stack zu vermeiden. Das heißt, wir lernen hier noch zusätzlich, dass wir eben bei der Übersetzung dieser primitiv-rekursiven Funktionen nicht keinen zusätzlichen Stack brauchen, sondern dass die wirklich ohne zusätzlichen Speicherplatz, sondern nur so viel Speicherplatz wie eben ja Variablen drin oder wie Variablen jeweils in der einzelnen Funktion auftauchen, so viel Speicherplatz braucht man. Und das ist auch im Prinzip Sie sehen damit die Grundstufe von etwas, was es heutzutage noch in erheblich verfeinerte Versionen gibt, nämlich Typsysteme für funktionale, aber auch imperative Programmiersprachen, die in den Typen etwas über den Ressourcenverbrauch ihrer Programme aussagen. Und die können dazu benutzt werden, um eben Programme zu typisieren, die zum Beispiel keinen zusätzlichen Stack brauchen, die also vielleicht Rekursion drin haben, aber die Rekursion braucht keinen zusätzlichen Stack. Oder Programme, die zwar im Prinzip den Heap benutzen, aber nur konstant viel Platz auf dem Heap, indem sie vielleicht am Anfang ein paar Allokationen machen und dann mit den Heap-Elementen arbeiten. Das heißt, was Sie hier sehen, ist einfach ein sehr simples Beispiel dafür, dass man Fragmente von Programmiersprachen nimmt, wie jetzt die Fragmente ausgezeichnet sind, ob per Typsystem oder hier syntaktisch, indem man die Rekursion reduziert. Das ist erstmal egal, aber es geht darum, dass man eben Fragmente identifiziert, die einen kontrollierbaren Ressourcenverbrauch haben. Und hier sehen wir eben ein Beispiel, dass man keinen zusätzlichen Stack braucht. Gut. Das haben wir letztes Mal durchgesprochen und jetzt komme ich eben zu dem Level, was oberhalb der primitiv-rekursiven liegt, die sogenannten my-rekursiven Funktionen und das sind dann im Endeffekt alle berechenbaren Funktionen und das kriegen wir dadurch, dass wir zeigen, dass die my-rekursiven Funktionen äquivalent zu den while-Programmen sind. Und was ist das Thema hier? Das Thema ist, dass wir eben diese Beschränkung der des Rekursionsschemas aufgeben. Beim primitiv-rekursiven kann ich eben immer nur von n bis nach 0 runtersuchen und weiß von vornherein, wie oft die Rekursion eben, wie lange die Rekursion dauert. Und was Sie eben nicht können, ist eine unbeschränkte Suche, wenn Sie von irgendeinem Element starten und dann nach oben suchen und Sie wissen nicht, wie lange das dauert. Also typischerweise so eine Art der Rekursion, wie es da steht. Das geht nicht, weil insbesondere damit könnten Sie auch nicht terminierende Funktionen beschreiben. Und das Einzige, was der Mü-Operator, den wir jetzt einführen wollen, was der noch tut, ist, der erlaubt eben in sehr formalisierter Art, diese Art der Rekursion hinzuschreiben. Aber er erlaubt eben nicht so ganz wild, dass Sie irgendwie auf der rechten Seite was Beliebiges haben, sondern in sehr strukturierter Form. Und der sieht eben, und dann kriegt man alle berechenbaren Funktionen. Und das Schöne ist eben, dass man da jetzt auf eine einzige Art des Rekursionsschemas, diese Mü-Rekursion, die hat man noch dazu getan, und alle anderen komplizierteren Rekursionen, wenn Sie zum Beispiel sagen, naja, was passiert, wenn ich jetzt hier nicht um 1 erhöhe, sondern um 2 erhöhe, geht das, dann kann ich das auch noch ausdrücken. Das ist alles, alles ist in diesem Mü-Operator schon mit drin. Und als Notation benutze ich jetzt das, was ich auch früher schon mal benutzt habe, dass ich, wenn ich das hier schreibe, dann meine ich eben das hier. Und der Mü-Operator ist jetzt eine strukturierte Art, um aus einer n plus oder k plus 1 stelligen Funktion eine k-stellige Funktion zu machen. Und wir nehmen also an, wir haben diese k plus 1 stellige Funktion von f, und stellen Sie sich vor, in der ersten Stelle von diesen k plus 1 stelligen Funktionen, da haben Sie wieder ein Rekursionsargument, was aber jetzt, ja, wo die Suche drüber stattfindet, und die anderen Argumente sind noch zusätzliche Argumente. Und wenn Sie jetzt so eine Funktion f mit dieser Funktionalität haben, dann ist μ f, Sie können es einfach als einen neuen Identifier lesen, μ f ist eben ein aus f hervorgegangene Funktion, die jetzt eine bestimmte Funktionalität, bestimmte Funktion hat, die wir gleich sehen werden. Die hat jetzt aber nur noch k-Argumente. Und intuitiv können Sie sich so vorstellen, diese neue Funktion μf ist nichts anderes als ein Aufruf einer Funktion find, die mit 0 beginnt und dann auch die restlichen Argumente x noch bekommt. Und find ist einfach rekursiv so definiert, dass Sie eben immer gucken, an der Stelle n sind wir bereits bei 0 angekommen. Wenn ja, dann geben wir dieses n zurück, und ansonsten erhöhen wir unser erstes Argument nochmal um 1 und gucken, ob wir weiter oben eine 0 finden. Das heißt, dieser Find-Funktion ist eine Nullsuche, die also sucht, für welches Argument n hier wird dieser Aufruf zu 0, f von nx gleich 0. Und so können wir, das hier ist eine intuitive Notation, die benutzt bereits eine Intuition, die Sie haben über funktionale Programmiersprachen. Wenn ich das hier so definieren wollte, dann müsste ich überhaupt erstmal sagen, was bedeutet denn das? Und das will ich vermeiden. Deswegen gebe ich jetzt hier oben eine etwas kompliziertere Definition an, die aber jetzt nicht sich darauf verlässt, dass wir bereits wissen, was unbeschränkte Rekursion ist. Wir wollen das ja eigentlich jetzt erst definieren. Und die formale Definition, die eben nicht bereits voraussetzt, dass wir wissen, was unbeschränkte Rekursion ist, die ist dann wie folgt. Das ist also, dieses μ f ist gerade diese Abbildung, dass dem Argument x, dem x-Vektor zugeordnet wird, ein Resultat. Und zwar, das ist das Resultat, das ist das Minimum, das kleinste n aus den natürlichen Zahlen, so dass eben f von n und x gleich 0 ist. Sie suchen also das kleinste n, so dass f 0 an den Wert 0 hat, falls es überhaupt so ein n existiert, und falls die ganzen Werte unterhalb dem n, dass da die Funktion definiert ist. Denn Sie wollen ja gerade diesen Suchprozess beschreiben, und dann können Sie natürlich, wenn das f an der Stelle 50 eine Null liefert, aber an der Stelle 1 schon undefiniert war, dann wird dieser Suchprozess natürlich nicht diese 50 liefern, weil er schon vorher an der Stelle, wo er versucht, das f auszuwerten, gar nicht terminiert. Das heißt, in diesem positiven Falle, so dass Sie die ganzen Argumente von dem n ausprobieren können, bis zu einem ersten Argument, wo es 0 wird, wo die Funktion 0 wird, und überall dazwischen ist sie definiert, dann kriegen wir eben gerade dieses Minimumelement, und wenn das nicht der Fall ist, dann kriegen wir eben undefiniert raus. Das ist also nur eine etwas vielleicht würde man als Informatiker sagen, umständliche Art, diesen Suchprozess zu definieren, aber nur deswegen umständlich, weil man eben vermeiden will, dass man sowas hinschreibt und dann die Frage sich stellt, was ist das eigentlich? Was ist so eine unbeschränkte Rekursion? Wir sind ja im Prinzip dabei, dass wir eine kleine Programmiersprache definieren und dann ist es nicht sinnvoll, irgendwelche anderen Programmiersprachen zu benutzen, von denen wir eigentlich noch gar nicht wissen, was sie bedeuten. Denn natürlich kann man jetzt mit dem Mü-Operator sowas Rekursives definieren, aber das schon vorauszusetzen, bevor wir ihn definieren oder das vorauszusetzen, wenn wir ihn definieren, ist zyklisch. Hier ist ein kleines Beispiel für die Anwendung des Mü-Operators. Wenn die Funktion f die zwei Argumente nimmt, eben dieses n und x, wenn die definiert ist als x minus n plus n, was ist dann Mü f von x? Das soll also jetzt das kleinste n sein, sodass dieser Ausdruck hier 0 wird. Herausforderung ist es jetzt, einer aus dem Mittelblock das beschreiben kann. Da drüben, das ist keine Herausforderung. Ja. Nach wohin gerundet? Nach oben, genau. Das ist die erste Zahl, die 0 ergibt, wenn Sie die Zahlen von 0 an einsetzen in die Wert. Wenn Sie also hier für n immer größere Zahlen einsetzen, beginnend mit 0, dann werden Sie die erste Zahl, die tatsächlich den Gesamtausdruck zu 0 macht, ist diese Zahl hier. Und jetzt sind die mü-rekursiven Funktionen wie üblich definiert. Wir beginnen, also nicht wie üblich, sondern die mü-rekursiven Funktionen sind jetzt als eine Erweiterung der primitiv-rekursiven Funktionen definiert, wo wir eben zusätzlich noch aus einer Funktion, die mit mü-rekursion eine neue Funktion bauen können. Das heißt, das ist eben, wir erlauben uns jetzt, wenn wir bereits so eine Funktion f haben, dann ist, und die ist mü-rekursiv, dann nennen wir diese Funktion hier auch wieder mü-rekursiv. Und formal ist es eben, die Basisfunktionen sind alle mü-rekursiv und wenn ich eine neue Funktion definieren kann durch eine der drei Hilfsmittel, Komposition, primitive Rekursion oder den mü-Operator, dann ist das auch wieder mü-rekursiv. Das heißt, einfach so eine schrittweise Aufbau, in dem Sie aus vorhergehend definierten Funktionen mit diesen neuen, mit diesen Kompositionsmechanismen, Komposition, primitive Rekursion oder mü-Operator eine neue Funktion bauen. Und das ist eben das, was jetzt hier neu ist. Die primitiv-rekursiven Funktionen, die haben eben das nicht gehabt, sondern die hatten nur die Basisfunktion und Komposition und primitive Rekursion. Und dann kann man ist dann gar nicht mehr schwierig zu zeigen, dass die mü-rekursiven Funktionen äquivalent sind zu den Weil-berechenbaren Funktionen. Auch wieder so im Compiler-Stil, dass sie eben die einen in die anderen übersetzen. Und die meiste Arbeit haben wir ja bereits erledigt für die Teilsprachen, die Loop- und die primitiv-rekursiven Sprachen. Das heißt, wir müssen eigentlich nur noch zusätzlich gucken, was passiert denn jetzt, wenn ich den mü-Operator dazu nehme. Genau, als Ergänzung dieses Beweises. Und jetzt gucken wir uns erstmal die Richtung an, mü-rekursiv nach while. Und wir haben also, wir müssen nur den Fall betrachten, wenn ich eben jetzt eine Funktion durch Anwendung des mü-Operators aus einer Funktion f gebaut habe. Jetzt muss ich eben gucken, ist das mü-f auch while berechenbar, und als Induktionsvoraussetzung dürfen wir natürlich annehmen, dass f ist while berechenbar, sprich es gibt ein while-Programm für f, sprich unser Compiler hat bereits f übersetzt in ein while-Programm und jetzt muss er eben auch noch mü-f übersetzen, und das ist die Übersetzung von mü-f. Das ist genau dieser Suchprozess, den ich vorhin als Motivation herangezogen habe. Wir setzen eben in unserer Variablen x0, das ist die Variable, wo wir den Wert suchen, für den die Funktion 0 ist. Und dann berechnen wir hier einen ersten Wert an der f an der Stelle 0. Und diese diese Variable y enthält eben immer den neuesten Wert von f, und solange der noch nicht 0 ist, inkrementieren wir das x und werten nochmal das f, inkrementieren das x0 und werten dann nochmal f von x0, also mit einem größeren Wert aus, und gucken dann, ob das Ergebnis vielleicht 0 geworden ist, und das machen wir eben solange, beliebig lange. Umgedreht, while in Mührekursion, jetzt müssen wir also mit Hilfe des Mühoperators eine While-Schleife darstellen können, und ja, das können wir, und zwar also wir gehen davon aus, p ist von der Form while, und die Syntax war ja in unserer Programmiersprache sehr eingeschränkt. Wir hatten als Bedingung immer nur, solange eine Variable ungleich 0 ist, das war unser Basiskonstrukt in der While-Sprache, solange konnten wir eben irgendein Teilprogramm q iterieren. Und nach Induktionsannahme konnten wir eben dieses Teilprogramm q übersetzen in eine Funktion gq, die sich genauso verhält. Und dann können wir auch das Gesamtprogramm, dieses hier, übersetzen. Ups, das war zu dieses hier. Das können wir dann auch übersetzen, und das gibt uns dann eben eine Funktion gp, die wie folgt definiert ist. Erstmal hier eine Hilfsfunktion h. Was macht die? Die iteriert im Prinzip diese Funktion gq. Die iteriert also die Zustandstransformation, die der Schleifenkörper berechnet. Denn gq ist ja gerade die Funktion, die zu dem Schleifenkörper gehört. Und wenn ich eben 0 mal die Funktion iteriere, dann kriege ich gerade mein x. Und wenn ich sie n plus 1 mal iteriere, dann wende ich die Funktion h rekursiv auf, kriege damit n Iterationen von gq und wende dann nochmal eine Iteration von gq zusätzlich drauf an. Das heißt, insgesamt ist es eben gerade n plus 1 malige Abrollung der Funktion gq. Und dann definiere ich nochmal eine zusätzliche Funktion hi, also das ist jetzt das wäre eine primitiv-rekursive Funktion, das ist auch wieder primitiv-rekursiv, weil wir eben einfach komponieren ein di und das h. Das di, erinnern sich, das war die Funktion, die aus dem Gesamtvektor, den wir ja in eine Zahl reinkodiert hatten, eine ite Komponente rauslas. Und zwar ist die ite Komponente eben gerade der Wert der Variablen xi, und das ist ja die Variable, die die Schleife kontrolliert. Und das heißt, hi ist einfach nur Sie iterieren die Schleife n-mal und dann fragen Sie sich, was ist der Wert von xi? Genau, hi von nx ist der Wert von xi nach n Iterationen von dem Schleifenkörper q. Und was ist jetzt μ hix? Das ist jetzt gerade die Anzahl der Iterationen, die man braucht, bis die Variable xi zum Wert 0 wird. Denn das ist ja genau das, was der Mühoperator macht. Der sagt, finde mir bitte das kleinste n, sodass eben hi von nx zu 0 wird. Und hi von nx ist gerade die Kodierung der Variable xi. Das heißt, das ist genau die Frage, wie viele Schleifendurchläufe brauche ich, damit die Variable xi zu 0 wird. Und wenn ich das weiß, naja, dann kann ich einfach den Schleifenkörper genau so oft anwenden, genau auf so oft iterieren, wie man braucht, um die Variable xi, bis die 0 wird. Das heißt eben, bis das Programm p terminiert, und dann sagt man einfach gp, die Funktionalität des Programms p ist eben, erstmal berechne ich, wie oft ich die Schleife durchlaufen lassen muss, damit die ite Variable 0 wird, und dann mache ich's. Dann gebe ich den Wert rein und dann wende ich dieses h. Sie erinnern sich, das h war eben gerade die Iteration des Schleifenkörpers, der Funktion gp, gq, der zum Schleifenkörper gehört, so oft, wie eben die Variable hier angibt. Das heißt, man könnte auch, wenn man jetzt so eine Metanotation benutzt, könnte ich das auch wie folgt schreiben. Das ist eben nichts anderes als, also h von N und X ist nichts anderes als GQ, N mal iteriert, angewandt auf X. Bloß kann man diese Metanotation gibt es eben nicht, stattdessen gibt es diese das Rekursionsschema. Ja, und damit sind wir auch fertig und haben gezeigt, dass man eben die While-Schleifen auch alle mit dem Mu-Operator simulieren kann, indem man eben ja einfach den kleinsten Wert findet, bis die Schleife terminiert. Und das war's. Und jetzt kriegen wir auch wieder so einen Normalformsatz wie für die While-Schleifen. Man kann natürlich jetzt eine mu-rekursive Funktion in ein While-Programm mit Schleifen übersetzen. Und da wissen wir, das hatten wir damals bei den While-Programmen schon gezeigt, dass eine einzige äußere While-Schleife genügt. Und das können wir jetzt natürlich wieder zurück übersetzen. Und dann kriegen wir ein mu-rekursives Programm mit einem einzelnen äußeren mu-Operator. Das heißt, das ist auch wieder so eine Normalform, die sagt eben, bei diesen funktionalen Programmen hier kann man alles primitiv rekursiv schreiben, bloß muss man außen dann noch im schlimmsten Fall eine unbeschränkte Suche mitprogrammieren. Aber natürlich hat man damit die Struktur des Programms kaputt gemacht. Das heißt, es ist nicht wirklich zu empfehlen, Programme so zu schreiben, aber es geht im Prinzip. Ja. Genau, das ist jetzt das Ganze, was ich in Worten gesagt habe, nochmal etwas formaler, dass man eben jede berechenbare oder mu-rekursive Funktion f sich darstellen lässt als ein solches Konstrukt hier, wo man nur einen einzigen mu-Operator braucht und alles andere ist primitiv rekursiv. Gut, ja, das ist also jetzt an einem einfachen Beispiel eben die Idee, dass man nicht einfach nur alle berechenbaren Funktionen hat, sondern dass man da Teilklassen hat, die interessant sind, weil sie eben nur beschränkte Berechnungsmächtigkeit haben. Und das ist heutzutage eben ein aktives Forschungsgebiet, wo man jetzt wirklich für sehr enge Ressourcenbeschränkungen, Typsysteme oder sonstige Formalismen erfindet, um für Programmiersprachen nachzuweisen, dass sie eben in diesem enger gefassten Berechnungsmodell drin liegen. Und das ist etwas, was zum Beispiel Teams bei Facebook machen. Die wollen gerne wissen, dass wenn sie ihre Programme schreiben, dass sie auch sehr schnell wieder zurückkommen, und die lassen eben solche Analysen über ihre Programme laufen, um sicher zu sein, dass die Programme zum Beispiel eben nur lineare Komplexität haben oder keinen neuen Speicher allozieren oder eben nur einmal Speicher allozieren, dann nicht nochmal. Das heißt, das ist etwas, was auch in der Praxis verwendet wird, um eben die Reaktivität von Systemen zu gewährleisten, automatisch nachzuweisen, dass eben die Funktionen, die man programmiert hat, in einer bestimmten Komplexitätsklasse sind. Und jetzt komme ich zu einer ganz speziellen Funktion, die dazu dient, um zu zeigen, dass die primitiv-rekursiven Funktionen nicht alle totalen Funktionen sind. Das ist erstmal das ist keine einfache kein einfacher Beweis, aber der Beweis ist konkret in dem Sinne, dass man eine Funktion angeben kann, nämlich hier diese Ackermann-Funktion, die ist nicht primitiv rekursiv, aber total. Und zu zeigen, dass sie total ist, das ist nicht so schwierig, aber zu zeigen, dass sie nicht primitiv rekursiv ist, das ist ein bisschen aufwendiger. Dass man also etwas, und das ist nicht verblüffend, dass es aufwendiger ist, Sie müssen jetzt zeigen, dass diese Funktion, wir gucken es uns gleich noch genauer an, dass die sich mithilfe der primitiven Rekursion nicht beschreiben lässt. Und das ist immer eine schwierige Aufgabe, zu zeigen, dass irgendwas nicht konstruierbar ist mit irgendwelchen Konstruktionsprinzipien. Und gucken wir uns mal die Funktion an. Die erste Zeile sagt eben, wenn das erste Argument 0 ist, dann ist es einfach die Addition um 1, wird das zweite Argument einfach um 1 erhöht. Und die zweite Zeile sagt, wenn das zweite Argument 0 ist, aber das erste nicht 0 ist, das heißt, das ist eine Funktion, die auf den natürlichen Zahlen operiert. Das heißt, wenn ich m plus 1 schreibe, dann ist das n eben implizit wirklich 1 kleiner als das m plus 1. Und Wenn das zweite Argument null ist, dann wird eben das erste erniedrigt und dann aber rekursiv nochmal aufgerufen. Und das Interessante ist eben die letzte Zeile. Und das macht diese Funktion auch speziell, weil es eben eine geschachtelte Rekursion ist. Da rufen Sie die Funktion zweimal auf und das eine ist in dem Argument des anderen. Das sehen Sie sehr selten in der Praxis. Und der Grund ist, dass es typischerweise solche, wenn man sowas macht, dass das zu sehr großem Wachstum, also zu sehr komplexen Funktionen führen kann. Aber das ist genau der Punkt. Wir möchten jetzt hier die Ackermann-Funktion ist gebaut worden, um etwas zu kriegen, was sehr schnell wächst. Und dann werden wir im Endeffekt nicht zeigen, weil wir dafür nicht die Zeit haben, aber zitieren, dass man mit den primitiv-rekursiven Funktionen nur langsamer wachsende Dinge programmieren kann. Dass also von der Komplexität her die Ackermann-Funktion ist einfach zu komplex, dass man sie als primitiv-rekursive Funktion darstellen kann. Und das ist natürlich auch nicht primitiv-rekursiv, denn in der primitiven Rekursion erlauben Sie sowas ja gar nicht, dass Sie zwei Aufrufe ineinander haben in einem Schritt. Und das ist hier noch, das ist zwar, man sieht irgendwie, ja, das scheint wohl zu terminieren, weil einmal wird hier, geht man von m plus 1 auf m zurück, und einmal geht man von n plus 1 auf n zurück, aber andererseits hier in dem Aufruf wird jetzt das m gar nicht kleiner. Also es ist nicht so ganz klar, warum das terminiert, insbesondere weil man ja gar nicht weiß, wie groß ist eigentlich die Rückgabe hier. Das wissen wir gar nicht und das könnte ja ziemlich gigantisch sein und das könnte ja die ganze Termination kaputt machen. Aber man werden nachher sehen, das ist gerade so austariert, dass es funktioniert. Jetzt gucken wir uns vielleicht erstmal ein Beispiel an zur Auswertung der Funktionen. Relativ simples, schauen wir mal. Das ist keine primitiv-rekursive Definition. Okay, aber machen wir mal das Beispiel. Und zwar a von 1,2. Die erste und zweite Zeile sind offensichtlich nicht anwendbar. Also macht man die dritte Zeile. A von 1,2 ist eben jetzt diese geschachtelte Aufruf. Und im inneren Fall bleibt das erste Argument gleich, das sind wir also bei 1, und das zweite erniedrigt sich, das heißt, es geht auch auf 1 von 2, und im äußeren Aufruf ist eben das erste Argument erniedrigt, das ist auf 0 gegangen von 1. Okay, was kommt als nächstes? A von 0, das bleibt natürlich, jetzt müssen wir das Innere auswerten, A von 1,1, auch hier sind die ersten beiden Zeilen nicht anwendbar, sondern nur die dritte. Das heißt, hier kriegen wir wieder diesen geschachtelten rekursiven Aufruf. Im Äußeren reduziert sich das erste Argument, also von 1 auf 0. Und im inneren Aufruf reduziert sich das zweite Argument. Da bleibt das erste gleich auf 1 und das zweite reduziert sich auf 0. Okay. Jetzt können wir natürlich, also ich kann mal immer unterstreichen, das war das, wo die erste Reduktion stattfand. Hier fand die zweite statt, aber es ist halt immer ganz innen. Hier fängt da findet jetzt die dritte Reduktion statt. Und das ist genau jetzt die zweite Zeile, die da zutrifft. Das heißt, wir haben weiterhin a von 0, a von 0 und das 1, 0 wird zu 0, 1. Und da sehen Sie schon was Interessantes, das wird sich wiederholen. Wir haben jetzt so eine Schachtelung von A0 Aufrufen. Das heißt, wir haben mit einem A1 Aufruf gestartet und mit einem Argument 2 und jetzt haben wir hier eine Menge von A0 Aufrufen, die und zwar irgendwie so viel wie das zweite Argument angibt. Und das ist was, also das ist dann im Endeffekt wird es immer so sein. Und jetzt können wir einfach anfangen und können die auswerten von innen nach außen, denn a von 0,1, das wissen wir, ist nach dem der ersten Zeile ist es gerade 2. Und dann können wir a0,2 auswerten, das ist nach der ersten Zeile 3. Und dann ist natürlich a0,3 nach der ersten Zeile 4, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Das ist also so eine Berechnung und Sie sehen schon, die kann sich halt so ein bisschen aufblähen. Und jetzt gucken wir uns also erst gleich nochmal eine etwas längere Berechnung an. Das ist nicht primitiv rekursiv, ja. Das heißt aber natürlich nicht, dass die Funktion nicht primitiv-rekursiv ist, die man damit definiert. Also die Syntax, in der wir es hingeschrieben haben, die ist nicht primitiv-rekursiv. Aber es kann trotzdem sein, dass die mathematische Funktion mit dem ein Ausgabeverhalten, was man jetzt hier programmiert hat, die kann durchaus primitiv-rekursiv sein. Und was wir jetzt zeigen werden, ist, dass das Ding berechenbar, total, aber nicht primitiv-rekursiv ist. Das ist eben das Standardbeispiel für etwas, was oberhalb der primitiv-rekursiven Funktionen liegt. Und berechenbar, Sie können das zum Beispiel in OCaml programmieren oder in Haskell in irgendeiner dieser funktionalen Programmiersprachen. Das ist also definitiv berechenbar. Und hier ist ein Beispiel, wo Sie selbst, wenn Sie jetzt nur das Argument 2,2 wählen, schon eine etwas längere Berechnung bekommen. Das ist also jetzt hier die, weiß ich, sind das 15 Schritte oder sowas. Und Sie sehen auch, das bläht sich auf und dann wird es wieder kleiner und bläht sich wieder auf. Das ist im Prinzip den Stack, den Sie hier sehen. Den braucht man auch wirklich, um das Ding auszuwerten. Das ist eine Scherzfrage, probieren Sie das nicht. Da werden Sie in Ihrem Leben nicht mehr die Antwort erleben, wenn Sie A66 ausrechnen wollen. Und warum ist es so? Weil die Funktion eben sehr dramatisch wächst. Und zwar nicht nur von der Ausgabe her, das werden wir gleich sehen, sondern auch von der Zeit, die es braucht, um diese Ausgabe zu erreichen. Das werden wir nicht behandeln. Aber allein um zu sehen, dass die Ergebnisse dramatisch groß werden. Das ist jetzt eine unvollständige Liste. Ich zeige Ihnen, was diese Funktionen leisten in Abhängigkeit von dem ersten Parameter. A0n ist gerade n plus 1. Das ist die definierende Gleichung, wenn der erste Parameter 0 ist. A1n, das ist jetzt etwas komisch geschrieben, das ist gerade n plus 2. Das ist jetzt nicht mehr die direkte Definition. Gehen wir nochmal zur Definition zurück. Hier ist die Definition. Wenn das erste Argument 1 ist, dann kann ich es zwar um 1 erhöhen, aber damit habe ich immer noch nicht das Ende der Rekursion erreicht. Das heißt, das ist jetzt schon ein Faktum, was man beweisen muss, dass a von 1n gerade n plus 2 ist. Und warum ich es so komisch geschrieben habe, das wird sich gleich zeigen, weil das Ganze nämlich einem schönen Schema folgt. A von 2n ist gerade 2n plus 3 minus 3. Das heißt, Sie sehen, ich benutze hier jetzt immer das n plus 3 und am Ende ziehe ich dann nochmal 3 ab. Das ist das Schema. Und Sie sehen auch, in der ersten Stufe, da war es praktisch, die Eingabe ist auch wieder zur Ausgabe geworden, plus 1. Ja. In der zweiten Stufe ist das n ist jetzt auch nur mit einer Konstanten erhöht worden. In der dritten Stufe haben wir schon eine Multiplikation von dem n mit einer 2. In der nächsten Stufe a3n, da haben Sie schon eine Exponentiation. Das heißt, a3n ist einfach die Exponentiation um n plus 3, dann noch minus 3. Jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger, das nächste aufzuschreiben. A4n ist jetzt ein Turm von zweier Exponenten. Und zwar, der Turm ist so hoch wie n plus 3, also wie das zweite Argument groß ist. Und dann ziehen wir nochmal 3 ab. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann ich überhaupt A5n hinschreiben? Und in der Tat, die Standardnotationen, die wir zur Verfügung haben, lassen es nicht zu, eine geschlossene Formel für A5n hinzuschreiben. Selbst das hier ist ja keine geschlossene Formel, weil wir diese Punkt-Punkt-Punkt-Notation benutzt haben. Und A5n, ich kann mir auch keine Punkt-Punkt-Punkt-Notation vorstellen, die das jetzt mithilfe von dem Maximalen, was wir haben, der Exponentiation darstellen könnte. Und es gibt also dann tatsächlich solche weitergehenden Formalismen, Beschreibungssysteme, mit denen man immer komplexere Funktionen beschreiben kann. Der Don Knuth selber hat auch eins erfunden das ist in der Rekursionstheorie, aber auch eben in der theoretischen Informatik ist das ein Thema, was die Leute eine Zeit lang eben betrachtet haben. Wie kann ich solche Funktionen denn eigentlich in einer endlichen Form aufschreiben? Gut, also Sie sehen schon, A5n, es hat irgendwas mit ja jenseits von iterierter Exponentiation zu tun. Und Sie können sich vorstellen, dass A6n eben völlig unglaublich groß wird. Und um zu erklären, warum das jetzt so stark wächst, das ist die Schlüsselidee dabei. Sie können das erste Argument der Ackermann-Funktion, das ist entscheidend für das Wachstum. Und das zweite ist dann nur der Wert, auf den wir diese wahnsinnig schnell wachsende Funktion anwenden. Entschuldigung, das stimmt nicht ganz. Vergessen Sie, das habe ich jetzt nicht richtig gesagt. Hier sehen Sie genau die Funktionalität. Und zwar ist das auch eine rekursive Art, das aufzuschreiben. Was ist am plus 1 n? Das ist jetzt die Funktion am, und zwar n plus einmal iteriert. Das heißt, Sie schaffen es immer im jeweils nächsten Level, wenn wir das hier als Level, als Ebene betrachten, wenn Sie das erste Argument um 1 erhöhen, dann kriegen Sie eine Iteration der Ebene darunter. Das heißt, wir haben eben begonnen mit Addition, dann kriegen wir Multiplikation, dann kriegen wir Exponentiation, dann kriegen wir iterierte Exponentiation, und das nächste hat schon keinen Namen mehr, den wir kennen. Und das können Sie eben jetzt mit Hilfe dieses Rekursionsschemas beliebig weit treiben. Und das hier, warum das so ist, das kann man anhand der zweiten Rekursionsgleichung sehen. Das heißt, das kann man mit Induktion über n nachrechnen. Und wie sieht die zweite Rekursionsgleichung aus? Ich schreibe es nochmal hin. A von m plus 1 und gucken wir uns mal beide Rekursionsgleichungen an. Ich schreibe sie beide nochmal hin. Augenblick. A von m plus 1. A von m plus 1 0. Entschuldigung, es wird 0. Ist A von m 1 und A von m plus 1 und n plus 1 ist gleich a von m plus 1 n. Und das beschreibt gerade dieses Verhalten, dass nämlich das erste Argument, das m, das wird immer in dieser Gleichung hier, wird ein a aus einem a von m plus 1 wird ein a von m erzeugt, aber dann wird auch nochmal innen drin auch wieder ein a von m plus 1 erzeugt, aber jetzt mit einem kleineren n. Und wie oft passiert das? Das passiert so oft, bis wir im zweiten Argument bei 0 angekommen sind. Das heißt, wir rollen diese Funktion a m plus 1 n mal auf und machen daraus eben n Vorkommnisse der Funktion am. Das heißt, das ist genau das, was hier passiert. Hier kriegen Sie diese Abrollung der Funktion am plus 1 zu n ineinander geschachtelte Funktionen am. Und was passiert, wenn Sie bei der 0 angekommen sind? Da kriegen Sie hier gerade die 1. Das heißt, diese 1 kommt hier oben von der ersten Gleichung. Und das soll eben einfach erklären, was diese Funktion eigentlich tut, dass man sich vorstellen kann, in Ebenen unterteilt, und dass das erste Parameter eben angibt, auf welcher Ebene sind wir, und das immer die auf der höheren Ebene ist einfach eine Iteration auf der Ebene darunter. Und ja, das ist nur ein Beispiel. A von 1n ist eben nach dieser Formel. Darüber ist gerade die n-mal Anwendung der Funktion a0 auf 1. Und was ist die Funktion a0? Das war gerade die Addition um 1. Das ist ja genau die Basiszeile, die sagt, a von 0, irgendwas ist das irgendwas plus 1. Das heißt, plus 1 wird n plus 1 mal iteriert, n plus 1 mal angewandt auf die 1, und damit kriege ich gerade plus 2. Das ist genau diese Zeile, haben wir damit bewiesen hier. Und Sie können jede weitergehende Zeile aus der Zeile davor beweisen, mit Hilfe eben dieser Formel. Und das können Sie auch etwas einfach nur anders notiert vorstellen. Statt einer Funktion mit zwei Argumenten sagen wir, wir haben eine Funktion, die es indexiert, am, und die nimmt noch ein Argument. Und am angewandt auf n ist nichts anderes als eine Abkürzung für amn. Und dann kriegen Sie jetzt die Definition von dem am. Das ist gerade, das sind die beiden Gleichungen 2 und 3 von unserer Definition. A0 von n, also gehen wir nochmal zurück. Nicht die Gleichung 2 und 3, doch, ja, genau. Entschuldigung, nein. Das hier ist die erste Gleichung, die sagt, wie unser A0 sich verhält. Und die hier sagen, wie sich unser A von m plus 1 verhält in Abhängigkeit, also als das wird dann reduziert auf, nicht reduziert, rekursiv abgestützt auf am. Das ist genau das, was hier passiert. M plus 1 und wird auf m zurückgeführt. Und dann kriegen Sie eben einfach durch Umschreibung Ihrer definierenden Gleichungen, kriegen Sie diese Gleichung für die Funktion am, diese Gleichung, und da sehen Sie eben, das A0 ist die Nachfolgefunktion und auf der Ebene m plus 1 ist es die Funktion auf der Ebene m, aber gerade n plus 1 mal iteriert und dann angewandt auf die 1. Das genügt schon. Und diese Iteration, ich zumindest finde es ein bisschen störend. Könnten Sie vielleicht Ihre Diskussion einstellen? Hallo! Ja, Sie. Und die einzelnen Bauteile Ihrer Definition, die sind alle primitiv rekursiv und total. Das heißt, aber eben die Gesamtheit, also jede einzelne Schicht ist primitiv rekursiv, aber wenn Sie eben alle Schichten gleichzeitig haben wollen, indem Sie eben sowohl m als auch n als Parameter variieren können, dann kriegen Sie etwas, was über die Schichten drüber läuft und in Abhängigkeit von dem m eine dieser primitiv rekursiven Schichten auswählt. Und Sie können das auch in Haskell primitiv rekursiv hinschreiben. Das ist also nur eine Umschreibung der Funktionsdefinition der Ackermann-Funktion in Haskell, wo Sie eine Funktion iter benutzen, die eben sagt, iteriere bitte dieses Argument n plus 1 mal angewandt auf die 1. Das ist gerade die Iterationsfunktion. Wenn ich eine Funktion f 0 mal iteriere auf das Argument x, dann kommt gerade wieder x raus. Wenn ich sie n plus 1 mal iteriere, die Funktion f, dann ist es das gleiche, als ob ich sie n mal iteriere und dann nochmal das 1 mal das f darauf anwende. Das heißt, das ist alles jetzt, das sieht alles total primitiv rekursiv aus. Was ist jetzt hier der Trick? Warum ist das jetzt ein bisschen mächtiger oder nicht nur ein bisschen mächtiger, das ist mächtiger als unsere Definition von primitiv rekursiv. Was unterscheidet diese Haskell-Definition von dem, was wir in unserer Programmiersprache für primitiv rekursive Funktionen hinschreiben dürfen? Wo gehen wir darüber hinaus, über das, was erlaubt ist? Ob das jetzt Haskell oder OCaml ist, spielt natürlich jetzt keine Rolle. Das ist also bei allen funktionalen Programmieren. Ja? Das? Das ist kein Problem, weil es ist ja nur 0. An der Stelle darf gar keine Rekursion stattfinden und an der Stelle m plus 1 muss ich auf m zurückgehen. Das ist erstmal ist gewährleistet, ja? Nee, das ist nicht simultan. A verändert Iter, A, also die Ackermann-Funktion verwendet Iter, aber Iter verwendet nicht die Ackermann-Funktion. Also Iter ist völlig, das können Sie in irgendeiner Bibliothek definieren. Aber gucken Sie sich mal die Art der Argumente an, die da der Funktion Iter gegeben werden. Genau. Und das ist der entscheidende Punkt. In dem Moment, wo Sie Funktionen als Argumente zulassen können, können Sie zwar weiterhin primitive Rekursionen machen und die Funktionen sind auch total, aber Sie kriegen plötzlich viel mehr. Das heißt, die Fähigkeit, Funktionen als Argumente zu übergeben, gibt Ihnen komplexitätstheoretisch mehr. Und deswegen, das hier nennt man auch oft primitive Rekursion höherer Stufe. Das heißt, es ist eine Funktion, die als Argumente selbst wieder eine Funktion nimmt. Und damit kann man mehr machen. Man kann eben mit demselben Rekursionsschema plötzlich mächtigere Funktionen aufschreiben. Das ist das, was hier diese Umwandlung gezeigt hat. Ja, und jetzt gucken wir uns an, wie zeige ich jetzt eigentlich erstmal das Einfachere, dass die Ackermann-Funktion total ist. Selbst das haben wir ja bis jetzt noch nicht bewiesen. Und das kann man beweisen mit zwei geschachtelten Induktionen. Und zwar zeige ich zuerst mit Induktion über M das erste Argument, dass dass die Funktion AM für alle Argumente N definiert ist, also ungleich undefiniert ist. Das heißt, das ist genau diese Idee mit den Ebenen, dass Sie eben für jede Ebene zeigen, dass die Funktion auf der Ebene, also die m-te Funktion, dass die primitiv total ist. Und dann sind natürlich alle, wenn Sie das für alle m zeigen können, dann sind sie alle total. Und wie beweise ich das dann jeweils? Naja, der Basisfall wie immer offensichtlich. Und im Schritt, da muss ich dann, ich gehe nicht in die Details, im Schritt muss ich dann wiederum eine Induktion über n machen. Das heißt, das ist eine geschachtelte Induktion, indem ich auch für jede Ebene bei dem Schritt von m plus 1 auf m für mit Induktion über n zeige, dass eben für alle zweiten Argumente das der total ist. Und das kann man natürlich auch, wenn man wenn man jetzt diese Definition hier nimmt, die wir ja so ein bisschen händewedelnd aus der ersten abgeleitet hatten, hier sehe ich natürlich auch mit Induktion über n, dass das Ding, dass all diese Funktionen total sind. A0 ist gerade die Nachfolgerfunktion, das ist natürlich total. Und am plus 1, was ist das für eine Funktion? Naja, die iteriert n plus 1 mal eine totale Funktion, nämlich at am haben wir ja bereits per Induktion angenommen, jede von diesen am hier ist total. Und wenn ich lauter totale Funktionen ineinander stecke, kriege ich natürlich wieder eine totale Funktion, egal wie oft ich das mache. Das ist der intuitive Beweis. Der formale Beweis ist der, den ich Ihnen da hingeschrieben habe, mit Induktion über m und dann für jedes m nochmal eine Induktion über n. Das. Gut, aber das. Ja. Man kann es auch ein bisschen kompakter formulieren, indem man sich so eine Art eines Baukastenprinzips bedient, wie man aus terminierenden Ordnungen wieder neue terminierende Ordnungen macht. Denn im Prinzip geht es hier darum, dass man zeigt, dass die Argumente in irgendeinem Sinne kleiner werden und bei den rekursiven Aufrufen. Und da ist eben der Schlüsselbegriff die lexikografische Ordnung von diesen beiden Argumenten. Und die nimmt bei jedem rekursiven Aufruf ab. Das sind jetzt also nur die rekursiven Aufrufe, und zwar, ich schreibe mal die Gleichung nochmal dazu. Das wäre also die Gleichung A von m plus 1 und 0. Ach nein, Entschuldigung. Ich sollte die Gleichung hinschreiben, ja. A von m plus 1, 0 ist gerade gleich. Entschuldigung, das ist im ersten Argument 0. A von 0 und n ist n plus 1 und A von m plus 1 und 1 ist 0 ist A von m, 1 und A von m plus 1 n plus 1 ist A von M, A von N plus 1, M. A von M plus 1 und N. Ich habe also drei Rekursionsgleichungen und jetzt kann ich ja einfach aus den Rekursionsgleichungen die Relationen extrahieren zwischen dem ursprünglichen Argument links und den Argumenten der rekursiven Aufrufe. Hier ist überhaupt kein rekursiver Aufruf, tut also nichts zur Sache. Hier haben wir einen rekursiven Aufruf und zwar sind wir eben hiermit gestartet und haben das als rekursiven Aufruf bekommen. Das ist genau diese Zeile. Hier haben wir zwei rekursive Aufrufe. In beiden Malen sind wir mit M plus 1 und N plus 1 gestartet und einmal kriegen wir eben den rekursiven Aufruf hier von innen und das ist gerade diese Zeile, ist der innere Aufruf und der äußere Aufruf, da wissen wir aber nur, was das erste Argument ist, das M. Hier sind wir gerade und deswegen hier behaupte ich eben, dass dieses Paar größer ist als dieses Paar und bei dem Paar habe ich einfach nur einen Punkt hinten reingeschrieben. Und jetzt gucken wir uns die mal, also das war jetzt nur, wie ich aus diesen Rekursionsgleichungen diese gewünschten Ordnungen zwischen den Argumenten rausgezogen habe. Also wir müssen halt irgendeine Ordnung finden, sodass die Argumente bei jedem Aufruf kleiner werden. Und die Behauptung ist, dass die lexikografische Ordnung auf diesem Paar von Argumenten, dass das gerade die Lösung ist. Und jetzt gucken wir uns also das nochmal an. Warum gilt das hier? Lexikografische Ordnung bedeutet, Sie vergleichen N-Tupel von Anfangs an bis weiter nach hinten. Und solange Sie bei den Argumenten, solange die Tupel gleich sind, die beiden, solange gehen Sie halt weiter. Und in dem Moment, wo Sie in dem ersten etwas finden, was größer ist als in dem zweiten, dann sagen Sie, okay, wir sind jetzt wirklich abgestiegen. Und das ist genau das, was hier passiert. Hier sind wir wirklich von M plus 1 auf M abgestiegen. Und uns interessiert überhaupt nicht mehr, was im zweiten Argument passiert ist. Das ist eben der Trick der lexikografischen Ordnung. Die benutzt eben die Tupel in einer Prioritätsreihenfolge. Und wenn Sie lange Zeit lang nur gleiche Tupel, also nur gleiche Komponenten haben, und irgendwann wird etwas kleiner oder größer, je nachdem, wie rum Sie argumentieren, dann interessiert der Rest überhaupt nicht mehr. Und das ist genau das, was passiert hier. Das M wird kleiner, die erste Komponente, dann interessiert die zweite Komponente gar nicht mehr. Die kann dann auch beliebig groß werden. Und das werden wir auch bei dem nächsten brauchen. Das ist hier jetzt die Schlüsselzeile, die sagt, wenn ich also aus einem Aufruf mit Argument M plus 1 und N plus 1 einen Aufruf mit dem Argument M bekomme, dann interessiert mich gar nicht mehr, was die zweite Komponente gemacht hat. Die kann gigantisch groß geworden sein und die wird normalerweise auch gigantisch groß, weil hier haben wir ja unseren rekursiven Aufruf, also den geschachtelt rekursiven Aufruf von dem Ackermann drin. Das kann also ziemlich gigantisch sein, was da rauskommt, aber Hauptsache ist, dass wir in der ersten Komponente um 1 kleiner geworden sind. Und das Letzte, das ist auch wieder einfach, da ist nur die erste Komponente kleiner geworden. Die erste Komponente ist gleich geblieben, aber die zweite ist kleiner geworden. Das heißt, da haben wir jetzt mal so eine Situation, wo wir nicht nur die erste Komponente betrachten mussten, sondern auch die ist gleich geblieben, aber die zweite ist zumindest abgestiegen. Und das ist eben diese Idee der lexikografischen Ordnung, dass sie ihre Tupel in einer fixen Reihenfolge vergleichen und solange sie gleich bleiben, okay, aber irgendwo muss da mal ein Abstieg erfolgen. Und das ist ein Beweis, also das ist die Definition der lexikografischen Ordnung auf Paaren, das kann aber auf beliebig langen Tupeln funktionieren. Wir sagen eben, das Paar mn ist größer als m-n', wenn entweder die erste Komponente kleiner wird und die zweite schon gar nicht mehr betrachtet wird, oder die erste Komponente gleich wird, bleibt und die zweite Komponente kleiner wird. Und das ist genau das, was wir hier in allen drei Fällen, was hier passiert. Und ja, das ist eben hier so ein Beispiel. Sie fangen mit 2, 3 an, dann gehen Sie zum Beispiel nach 2, 2 runter, dann ist also die erste gleich geblieben, die zweite ist kleiner geworden. Und wenn Sie in der ersten kleiner werden, dann darf die zweite durchaus größer werden, das stört nicht. Und Tatsache ist, dass diese lexikografische Ordnung auf Paaren terminiert. Sie kriegen also keine unendlichen absteigenden Ketten. Irgendwann sind sie einfach am Ende dieser Ketten. Und deswegen sind die eben als Terminationsmittel, als Beweismittel für Termination gut geeignet. Und der Beweis ist völlig identisch mit dem Beweis, den wir im Prinzip schon gesehen haben, für die Totalität der Ackermann-Funktion. Das ist wieder eine geschachtelte Induktion. Zuerst argumentiere ich über das erste Argument und dann im Induktionsfall argumentiere ich dann noch per Induktion über das zweite Argument. Und das ist etwas, was man sich merken sollte, und diese Idee, eben so lexikografische Ordnungen zu benutzen, um Funktionen als terminierend zu beweisen, ist eine sehr mächtige Idee. Und bitte, damit hier kein Missverständnis auftritt, wir haben hier nicht argumentiert, in jedem rekursiven Aufruf wird eines der Argumente kleiner, denn das würde keine Termination uns bringen. Hier ist ein Beispiel, das ist eine Funktionsdefinition, die in der ersten Gleichung, da wird das erste Argument kleiner, aber das zweite wird größer. Und in der zweiten Gleichung wird das erste größer und das zweite wird kleiner. Das heißt, das ist natürlich keine terminierende Definition. Da können Sie da immer hin und her springen, immer das eine kleiner und das andere größer machen. Aber das ist gerade der Trick bei der lexikografischen Ordnung, dass Sie da eine Reihenfolge auf den Argumenten haben. Und nur wenn die weiter vorne stehenden gleich bleiben, dann, in dieser Reihenfolge muss irgendwann mal ein Abstieg stattfinden und darf vorher kein Aufstieg stattfinden. Also das nur zur Erläuterung. Ja, jetzt kommt der Kern des Beweises, aber um den drücken wir uns herum. Also wir wissen jetzt, dass die Funktion total ist, wir wissen aber nicht, dass sie nicht primitiv rekursiv ist. Und jetzt zeigen wir eben, beziehungsweise kriegen einen sehr oberflächlichen Blick darauf, wie man das beweist, dass sie nicht primitiv rekursiv ist. Und das hier ist das Kernlemma dabei. Das sagt, dass das Wachstum, approximiere jetzt, was da steht, das Wachstum jeder primitiv rekursiven Funktion, also wenn Sie eine primitiv rekursive Funktion haben, dann ist das Wachstum im Sinne der Ausgabe, ist beschränkt durch das Wachstum der Ackermann-Funktion. Das heißt, für jede Funktion gibt es ein T, sodass dieses Verhältnis gilt, dass eben gerade die Funktion angewandt auf ihre Argumente beschränkt wird von oben durch Ackermann von dieser Konstanten, die also die Konstante hängt von der Funktion ab, und dann das Maximum der Argumente. Das heißt, die Funktion wächst definitiv klein, wächst schwächer, als ist immer unterhalb der Ackermann-Funktion mit auf einer bestimmten Ebene T, und die Ebene T ist eben von der primitiven Rekursion, wird von dem von der Art der Funktion bestimmt. Und im Prinzip können Sie sich das vorstellen, jedes Mal, also die Funktion F ist ja irgendwie durch eine lange Definitionskette definiert worden, wo man Komposition und primitive Rekursion und all sowas verwendet. Und je länger diese Kette wird, desto komplexer wird die Funktion, aber sie wird eben in dem Sinne komplexer, dass sie immer mehr primitive Rekursionen ineinander schachteln. Und diese Schachtelung der Primitivrekursionen ineinander, das ist das, was das Maximum der Funktion ausmacht. Und das ist auch das, wie die Zahl T sich ergibt, nämlich der Beweis, also natürlich Induktion über den die induktiven Aufbau von F. Und die Idee ist eben, dass T ungefähr die Länge der Definition von F ist. Und das ist gerade die Grundidee. F kriegen Sie durch irgendwie eine endliche Iteration von diesem Kompositionsschemata und primitiver Rekursion. Und die Ackermann-Funktion, die erlaubt es gerade in ihrem ersten Argument anzugeben, wie oft mache ich denn primitive Rekursion? Und dann nehme ich gerade das hier, die Länge der Definition von F, und dann kriege ich eine obere Schranke. Und bei Herrn Felscher, der hat ein Buch Berechenbarkeit geschrieben, da können Sie das alles im Detail nachlesen. Der Herr Schöning hat das auch drin. Und warum folgt daraus jetzt, dass die Ackermann-Funktion nicht primitiv rekursiv ist? Das ist jetzt ein direkter Trick, ein typischer Trick, Beweis indirekt, wir nehmen an, die Ackermann-Funktion wäre doch primitiv rekursiv. Und dann haben wir nach diesem Lemma hier dann ist auch die folgende Funktion f von Ackermann von nn ist auch primitiv rekursiv. Das ist ja einfach nur noch eine Komposition, das ist sogar eine triviale Komposition, wo ich nur eine Funktion habe und nicht mehrere. Und jetzt gibt es aber mit obigen Lemma, also die Funktion, von der gehe ich aus, für die gibt es also eine Zahl t, sodass das f von n gerade kleiner als a von tn ist. Und jetzt, das ist also gerade nur eine Anwendung von diesem Lemma. Und jetzt kann ich diesem Argument, dieser Funktion f, kann ich aber das t selbst geben. Und dann kriege ich folgenden Widerspruch. F von t ist a von t, ist kleiner als a von tt. Das ist genau das, was hier draus folgt. Wir haben nur ein einziges Argument, also ist f von diesem Argument kleiner als a von t und dem Maximum der Argumente, da es nur ein Argument ist, ist es gerade selbst wieder t. Aber per Definition hier oben ist f von t gerade a von tt. Das heißt, f von t ist kleiner als f von t. Das kann natürlich nicht sein. Und der Hauptaufwand ist hier in diesem Lemma und der Rest ist dann nur noch ein Trick. Und das ist auch auf einer zwar etwas abstrakten, aber technischen Ebene der Beweis, warum eben die Ackermann-Funktion nicht primitiv rekursiv ist. Und das sind so die intuitiven Argumente dafür, Ackermann-Funktion wächst schneller als alle primitiv-rekursiven Funktionen. Das ist eben die Idee, weil sie, wenn sie eine gegebene primitive rekursive Funktion haben, dann ist eben fix, wie oft sie die primitive Rekursion benutzt haben in der Definition. Sie haben eben einen endlichen Text, das heißt, es kann nur endlich oft benutzt worden sein. Und hingegen bei der Ackermann-Funktion können sie die Anzahl der ineinander geschachteten primitiv-rekursiven Funktionen, die können sie durch das erste Argument bestimmen. Das ist nochmal dasselbe in grün. Und die intuitive Grund ist das, was ich eben gesagt habe, für ein fixes T ist diese Abbildung, die ein Argument N auf die Ackermann-Funktion der Ebene T abbildet, das ist selbst wieder primitiv rekursiv, das ist gerade unser AT, aber ich brauche eben für jede einzelne von diesen Ebenen eine Definition, die länger und länger wird, eine primitiv-rekursive Funktion. Und um aber dies hier zu berechnen, wo die Ebene variabel ist, da müssten Sie eine Programmiersprache haben, wo Sie zur Laufzeit neue Definitionen generieren. Das heißt, das geht einfach innerhalb dieses engen Rahmens der primitiven Rekursion nicht. Ja, und damit wissen wir, dass die primitiv-rekursiven Funktionen eine echte Teilklasse der totalen berechenbaren Funktionen sind, mit Beispiel Ackermann. Und damit sieht eben auch die Hierarchie der Sprachen eben so, der berechenbaren Funktionen so aus, dass sie ganz innen die Loop-berechenbaren bzw. primitiv-rekursiven haben. Dann kommen hier jede Menge totale Funktionen, die immer noch berechenbar sind, aber nicht mehr Loop berechenbar sind. Und da ist eben Ackermann ein Beispiel. Und dann kommt eben außenrum die Menge aller berechenbaren Funktionen. Und dazu brauchen Sie dann eben mehr Aufwand, mehr Power in der Definition. Und while und myrekursiv sind dann eben die Erweiterung von Loop und primitivrekursiv. Und das Ganze ist eben wirklich zu sehen, nicht deswegen das ist auch für Programmierer, die jetzt nur Vorschleifen haben. Wir wissen damit, nur mit Vorschleifen kommen sie nur bis zu einer bestimmten Grenze. Aber es ist eben auch ein Beispiel für die grundsätzliche Idee, die Ausdruckskraft von Programmiersprachen zu beschränken, um eben Garantien bezüglich der Komplexität zu erhalten, um dann gewisse Laufzeitgarantien zu kriegen, dass eben die Programme nicht beliebig lange brauchen, sondern eben polynomielle Laufzeit haben oder sowas. Gut, und damit sind wir, glaube ich, auch am Ende. Das ist noch eine kleine Knobelaufgabe. wo auch eine rekursive Definition angegeben wird und man soll zeigen, dass sie terminiert. Das ist wirklich nicht einfach. Das ist eine, Sie werden sie nicht so einfach finden in der Literatur, aber die Funktion gibt es in abgewandelter Form in der Literatur und da gibt es also auch kleine Artikel, die eben einfachere oder auch kompliziertere Terminationsbeweise liefern. Aber da muss man schon ein bisschen knobeln, um das rauszubekommen. Also ich bin nicht sicher, ob ich das, ich glaube eher, ich hätte das nicht rausgekriegt. Gut, und damit sind wir auch am Ende des eigentlichen, in Anführungszeichen, Programms für die Vorlesung und nächste Woche eben Zusatzprogramm für Leute, die sich für diesen Themenkreis und insbesondere eben Gödel'schen Unvollständigkeitssatz interessieren. Und damit entlasse ich Sie in den Nachmittag.